So, dann herzlich willkommen hier im Hospitalhof an diesem Montagmorgen. Schön, dass Sie alle da sind zu unserer Veranstaltung Was ist ein guter Essay? Dieser Vormittag gehört zu unserer Reihe Sternchenthemen im Deutschabitur. Die wird gemacht zusammen mit dem Literaturhaus von SWR 2 Wissen. Da bin ich Redakteurin und moderiere die Veranstaltung. Wir machen das seit 2 Jahren. Wir hatten schon zu Gast Peter Stamm, der über seinen Roman Agnes gesprochen hat, den Sie möglicherweise im Deutschabitur behandeln wollen. Wir hatten zu Gast Volker Schlöndorff, der über die Verfilmung des Homo Faber gesprochen hat. Wir hatten zu Gast John von Düffel, den Dramaturgen, der über Georg Büchner Dantons Tod gesprochen hat. All diese Veranstaltungen können Sie nachgucken auf swr2.de/sternchenthemen. Da finden Sie auch Manuskripte zu den einzelnen Themen und Sendungen. Und haben ein hübsches kleines Bouquet, mit dem Sie sich noch mal etwas aufs Abitur vorbereiten können. Heute zu Gast ist Professor Dr. Stefan Krass. Er ist Professor für literarische Kunst an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und leitet seit über 20 Jahren jetzt den SWR 2 Radio Essay, eine sehr traditionsreiche Sendestrecke, und ist unser Experte zu der Frage, was ist ein guter Essay. Das Deutschabitur ist für Sie jetzt nicht mehr weit. Im April ist das Schriftliche. Und wenn Sie die 3 Texte für den Werkvergleich nicht gelesen haben, was ja sein könnte, dann müssen Sie sich entscheiden, machen Sie eine Gedichtinterpretation, schreiben Sie eine Erörterung in den 6 Stunden oder entscheiden Sie sich doch für den Essay. Bevor wir hier jetzt gleich loslegen, Stefan und ich, wer hat denn schon mal probiert, einen Essay zu schreiben? Ein paar ganz zögerliche Handzeichen, okay. Und wer liebäugelt damit, das im Abitur dann auch zu machen? Ungefähr genauso viele, okay. Jetzt, wir machen die Probe dann nach unserer Veranstaltung nochmal, ne? Gucken wir mal. Nur dass Sie sich nicht wundern, Stefan Krass und ich werden uns duzen, weil wir schon seit ganz langer Zeit Kollegen sind und es käme uns ein bisschen seltsam vor, wenn wir uns jetzt hier auf der Bühne plötzlich siezen würden. Sie haben im Anschluss an das Gespräch noch Zeit, Fragen zu stellen. Also wenn Sie sich jetzt irgendwie was aufschreiben wollen, was Ihnen einfällt, was Sie interessiert, können Sie das nach ungefähr der 1 Stunde, die wir hier sprechen, machen. Und wir hören zwischendrin auch noch kurz in 2 Essays hinein, damit Sie auch noch eine Anschauung haben. So, jetzt legen wir los, Stefan. Das, was wir schon mal wissen beim Wort Essay ist, es kommt aus dem Französischen essayer, versuchen, probieren. Mal ganz schlicht gefragt, was genau wird denn da versucht?
Ja, es ist zunächst mal eine Art Selbstversuch. Ja, es ist eine Selbstbeobachtung mit Zeugen. Ich schreibe ja etwas auf oder ich produziere etwas. Das heißt also, das ist nichts, was nur eine Privatauseinandersetzung mit mir selber ist, sondern es ist ein Text, der einen Adressaten hat, in dem ich selber etwas ausprobiere. Es gibt ja diese schönen Beschreibungen des Essays, in dem es immer heißt, der Essay sei subjektiv. Das stimmt absolut. Der Essay ist ein subjektives Format. Es ist ergebnisoffen. Auch das ist wichtig und interessant, weil bei einem Essay mehr der Prozess, die Denkbewegung, ich sage das extra Denkbewegung, ja, die Denkbewegung zählt und auch nachvollziehbar gemacht werden soll mit all ihren Widersprüchen und Wirrungen und möglicherweise auch mit Scheitern. Ja? Also man kann im Essay auch scheitern. Ja? Wenn das ein guter Essay ist, dann ist man auf hohem Niveau gescheitert. Wenn es ein schlechter Essay ist, dann ist man unter Niveau gescheitert. Also wichtig ist diese Bewegung und die Transparenz. Diese Bewegung soll transparent werden.
Du hattest gesagt, subjektiv. Ist es wirklich so subjektiv, der Text?
Der Ansatz muss subjektiv sein. Das heißt, wenn ich einen Essay lese, ist das was anderes als eine Gebrauchsanweisung. Wenn ich eine Gebrauchsanweisung lese, ist mir das völlig egal, wer den Text geschrieben hat. Wenn ich aber einen Essay lese, dann möchte ich gerne hinter den Zeilen oder zwischen den Zeilen auch eine Autorschaft spüren. Und auch eine Bewegung, die sich sozusagen diesem Problem nähert. Der Essay ist ja nicht ein Medium, in dem man in erster Linie Probleme löst. Ja, also man muss die richtigen Fragen stellen und man muss die Bewegung nachvollziehen können, wie sich jemand diesem Problem nähert. Das macht einen Essay interessant.
Was reizt dich denn eigentlich an dieser Form? Also du beschäftigst dich jetzt seit fast 20 Jahren damit. Irgendwas muss dich ja richtig faszinieren.
Ja, sagen wir mal so. Ich meine, man muss natürlich in gewisser Weise, auch das sage ich gleich vorweg, man muss ein bisschen ein Essay-Typ sein. Das ist nicht jedem gegeben. Das heißt also, ich kenne sie ja alle nicht, aber ich kann jetzt nicht jedem empfehlen, im Abitur ein Essay zu schreiben, denn man muss sozusagen eine gewisse spielerische Komponente mitbringen. Man muss ein bisschen Spaß am Experiment haben. Man muss überhaupt das Leben anders betrachten als jetzt jemand, der meinetwegen Versicherungsmathematiker ist. Ja? Also ein Schriftsteller oder ein Künstler betrachtet das Leben anders als ein Versicherungsmathematiker. Ein Versicherungsmathematiker, der geht davon aus, dass man das Leben ausrechnen kann. Nicht? Wenn Sie von dem eine Visitenkarte in die Hand nehmen, dann steht da drauf, seit wir an nichts mehr glauben, müssen wir gegen alles versichert sein. Ja? Das könnte ein Künstler auch sagen, aber der würde natürlich mit dieser Frage anders umgehen. Das heißt also, wenn ich das Leben als etwas betrachte, was man komplett ausrechnen kann, dann bin ich wahrscheinlich kein Essay-Typ. Wenn ich aber, sagen wir mal, eine Komponente in mir habe, die mit Ausprobieren, mit Spielen, mit auch gedanklicher Offenheit zu tun hat, dann bin ich schon eher ein Essay-Typ. Also ich will damit sagen, Essay ist nicht nur eine Darstellungsform, sondern Essay ist auch eine Lebenseinstellung. Ja, ich sage das jetzt mal ein bisschen pathetisch, aber so würde ich das mal sehen. Es ist auch eine Haltung dem Leben gegenüber. Meinungen haben wir alle, ganz viele. Essay ist nicht Meinung, Essay ist Haltung.
Und die Haltung heißt im Grunde das Denken ausprobieren?
Diese Haltung wäre das, was ich mit diesem vielleicht etwas kreativ-spielerischen Typus gemeint habe. Ich meine, der Essay selber ist ja als Darstellungsform ist der ja kompatibel. Das ist ja so ein Hybrid-Medium. Da kann sich, ist wie ein Chamäleon. Nicht? Ein Chamäleon hat seine Substanz und hat seine Integrität als Körper. Aber es passt sich der Umwelt an. Ja, das heißt also, und der Essay ist ein bisschen ähnlich. Sie können den Essay transferieren in den akademischen Bereich, dann kriegen Sie eine essayistische Abhandlung. Auch unser Gespräch hier hat ja auch etwas Essayistisches, weil du mich vorhin nach dem Offenen gefragt hast. Weil es offen ist. Ich meine, du kennst deine Fragen, ich kenne deine Fragen auch, die hast du mir gemailt gestern. Du kennst aber meine Antworten nicht und ich kenne meine Antworten auch nicht, weil da spielen so viele Dinge eine Rolle. Also ich kann mich vorbereiten, ich kann mir Stichpunkte machen, ich kann mir vornehmen, was ich sage, aber ein Gespräch ist auch offen. Ja, ja, es ist immer ein bisschen ein Pudding an die Wand nageln. Und so ist das mit dem Essay auch. Der Essay ist auch immer ein bisschen ein Pudding an die Wand nageln.
Der Erste, der diesen Pudding versucht hat, an die Wand zu nageln, war Michel de Montaigne, 16. Jahrhundert. Er gilt im Grunde als Begründer dieser Form. Worum ging es ihm?
Ja, ich habe da mal ein Zitat gestern noch gefunden, was ich ganz interessant fand. Also zu Montaigne nur ein paar Stichworte, also diese Form, die er entwickelt hat, diese Darstellungsform des Essays, der Begriff stammt auch von ihm. Das Buch ist, glaube ich, 1580 erschienen. Es gab erst ein kleineres Bändchen. Es sind dann, weil es so erfolgreich war, mehrere Bände gefolgt. Wenn Sie heute die Essays von Montaigne in die Hand nehmen, was sich sehr lohnt. Es gab vor einigen Jahren eine Neuübersetzung von Hans Stilett. dann sind das 500, 600 Seiten. Und da geht es sozusagen um alles, was das Menschsein ausmacht. Ne? Er resoniert da über Trauer, er resoniert über Lust, er resoniert über Neid, er resoniert darüber, wie man einen Nachbarschaftsstreit schlichtet. Also auch ganz praktische Fragen werden da verhandelt. Also Sie sehen daran schon, der Essay ist, Hans Magnus Enzensberger hat das nochmal gesagt, ist ein Allesfresser. Ja, Sie können mit diesem Format wirklich alles machen. Sie müssen es nur sozusagen in der richtigen Weise tun oder in der richtigen Form tun. Und in der Vorrede des Essays, der Essays von Montaigne, der ein französischer Edelmann war und Bürgermeister von Bordeaux und also auch hohe Ämter bekleidet hat, Abgeordneter seiner Stadt und hohes Ansehen genoss. In der Vorrede heißt es, ich selber, Leser, bin also der Inhalt meines Buches. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dass du deine Muße auf einen so unbedeutenden, so nichtigen Gegenstand verschwendest. Das Letzte ist jetzt so ein bisschen, das ist irgendwie ganz cool, sowas zu sagen. Aber mir kommt es eher darauf an, ich selber, Leser, bin also der Gegenstand meines Buches. Ja, das heißt also, es geht um eine Art Selbsterforschung. Es geht um eine Reflexion. Man muss auch daran Vergnügen haben und also man muss auch ein bisschen so eine Affinität zur Introspektion oder zur Innenschau haben. Dann wird man an diesem Format Freude haben.
Mhm. Ja. Hat sich jetzt dieses Format eigentlich verändert, seit Montaigne das begründet hat? Sind ja jetzt schon einige Jahrhunderte, oder würde man sagen, so nö, also so wie der das geschrieben hat, so kann man das heute auch noch machen?
Nein, das Format hat sich natürlich gewandelt und wie gesagt, allein dadurch, dass es so anschlussfähig ist für verschiedene Disziplinen, es ist anschlussfähig für Philosophie, es ist anschlussfähig für Kunst, es ist anschlussfähig für die Literatur. Und da besonders, weil es ja immer auch eine narrative Seite hat. Nicht? Das heißt also, der Essay hat natürlich auch eine, und das steckt ja auch in diesem Begriff, den wir vorhin schon kurz angerissen haben, subjektiv drin, hat natürlich auch eine stark narrative, das heißt also eine erzählerische Seite. Die Form ist in ihrer Substanz gleich geblieben, aber wenn Sie zum Beispiel heute gucken, also die Medien haben sich verändert. Ja? Und das ist am deutlichsten zu beobachten bei dem, wie sich Essays heute aktualisieren, zum Beispiel in Blogs. Ja, da hat man natürlich den großen Vorteil, dass man da ein Feedback kriegen kann. Das heißt also, da findet ja eine Art Dialog statt. Montaigne hat natürlich kein Feedback bekommen, kein unmittelbares Feedback. Ja, und also die Medien haben sich geändert, aber ich meine, man muss fast ein bisschen aufpassen, dass dieser Begriff nicht inflationär wird. Also wenn ich jetzt mit der Bahn bin ich hierher gefahren und habe in diesem Service-Magazin der Bundesbahn gibt es jetzt auch ein Essay. Ich meine, ich habe nichts dagegen, das ist gar nicht der Punkt. Ich freue mich ja, dass der Essay im 21. Jahrhundert eine glatte, schöne Karriere hinlegt. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Begriff nicht zu sehr inflationiert und dann alles zum Essay wird. Aber den Essay an sich muss man sich keine Sorgen machen, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen pfleglich behandeln, dass er sich nicht zu Tode siegt.
Jetzt spricht man beim Essay gerne von einem assoziativen Gedankenspaziergang. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe neulich in einem Interview in der Stuttgarter Zeitung gelesen von einem Abiturienten, der sagte, ach, ich habe mich jetzt mal da im Abi für ein Essay entschieden, weil auf die anderen Sachen hatte ich mich eben nicht vorbereitet und Interpretation, Gedicht, also nee, geht gar nicht, ne? Und Erörterung geht irgendwie auch nicht. Und jetzt dann war das Thema die Macht des Sports und da habe ich jetzt einfach mal so aufgeschrieben, was mir dazu so einfällt. Ja, du guckst schon kritisch.
Ja gut, weil das ist natürlich jetzt nicht die richtige Haltung. an ein Essay ranzugehen, dass man sozusagen sagt, das ist der Weg des kleinsten Widerstandes, da muss ich wenig lesen, da muss ich nur aus mir selber schöpfen. Okay, ich meine, einen trockenen Schwamm kann man ja auswringen. Also ich meine, da muss natürlich dann auch irgendwie eine gewisse Substanz und auch eine gewisse Bereitschaft sein und auch vor allem eine gewisse Erfahrung mit dem Thema, ob das jetzt Sport ist oder irgendwas anderes, ist zweitrangig. Aber ich greife das Stichwort mit den Spaziergängen auf, weil das fand ich irgendwie interessant, auch nochmal Gedankenspaziergang ist ja ist schön. Das ist ja schon eine metaphorische Beschreibung dessen, was so ein Essay sein könnte, ein Gedankenspaziergang. Was mir dazu einfällt, ist, also was wir hier jetzt machen, ja, sitzen ist ganz schlecht. Ja, also sitzen ist eigentlich, da kriegt man ja Sitzknoten irgendwann. Ja, wenn man 5 Stunden lang sitzt und schreibt, ist ganz schlecht. Der Essay ist eigentlich was für ambulante Existenzen. Ja, das heißt also für Leute, die herumlaufen. Ja, nicht für stationäre Existenzen. Also eigentlich müssten wir jetzt auch hier ein bisschen flanieren. Übrigens, die Philosophenschule von Aristoteles, die Peripatetiker, ja, das waren diejenigen, die herumgelaufen sind. In der Peripatos heißt die Wandelhalle. Ja, die haben also im Gehen, ja, Denkbewegung. Ja, das ist ja auch was Körperliches, nebenbei gesagt. Ja, die sind sozusagen herumgelaufen und haben im Gehen haben die ihre Gedanken entwickelt auch, und auch entsprechend referiert. Also eigentlich ist der Essay nichts für eine sitzende Tätigkeit. Eigentlich ist das was, um ein bisschen herumzulaufen.
Okay, das wird das in der Abi-Prüfung vermutlich schwierig, aber als Idee zum Üben eigentlich nicht schlecht.
Nicht schlecht. Und man kann ja auch, ich meine, wenn man zu Hause schreibt, was ja auch vorkommen soll, dann kann man ja, da kann man das wunderbar machen. Nicht? Da kann man ja entweder einen Spaziergang zwischendurch mal machen oder man kann auch in der Wohnung rumtigern, zum Kühlschrank gehen und sich irgendwelches Proviant besorgen und sich dann wieder hinsetzen. Aber sich zwischendurch ein bisschen bewegen, ja,
ist nicht schlecht.
Das ist in jedem Fall gut, ne? Denn sonst hier nicht bleiben, sonst stocken die Gedanken. Ne? Es gibt von Picabia diesen schönen Satz: Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Ja? Bewegung ist dafür auch gut.
Das ist ein ganz konkreter Tipp, ja, gleich merken. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an ein Essay-Thema denken, wie die sozialen Medien unsere Beziehungen verändern, ja, oder These, die sozialen Medien verändern unsere Beziehungen. Was brauche ich jetzt als Essayist? Also reicht es, wenn ich jetzt meine eigenen Erfahrungen mit WhatsApp und Facebook sozusagen in schönen Worten niederschreibe oder brauche ich dafür noch ein bisschen mehr?
Ja gut, die eigene Erfahrung ist natürlich wichtig. Wichtig ist, dass man selber eine innere Bereitschaft entwickelt, sich auf dieses Gedankenexperiment einzulassen. Und das Zweite ist Material. Ja, das ist ja bei allen Dingen so. Ich meine, dieses Bild von dem Künstler oder Schriftsteller, der sozusagen auf einer grünen Wiese sitzt und irgendwann wird er sozusagen von einem Initiationsblitz getroffen und dann fängt sozusagen die Produktionsmaschine an zu rattern. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Das heißt, man braucht Material. Wir denken ja in Begriffen und dieses Denken in Begriffen muss sich natürlich irgendwo Nahrung kriegen. Und Nahrung ist Material, sind andere Begriffe, sind Dinge, mit denen ich mich auseinandersetze, indem ich gucke, wie hat jemand anders dieses Problem gelöst, was ist überhaupt schon zu diesem Thema publiziert worden und so weiter. Und erst dann entwickle ich meinen eigenen Zugang und der speist sich eben aus Material und Erfahrung.
Das heißt jetzt also, wenn ich jetzt im Abitur sitze, reicht es nicht, würdest du jetzt auch sagen, wenn ich jetzt sozusagen nur über meine WhatsApp und Facebook Engagement schreibe und was mir dazu einfällt, sondern du würdest schon sagen, naja, ein Blick ins Dossier, um zum Beispiel zu sammeln, wie viele Leute jetzt eigentlich bei WhatsApp unterwegs sind und wie das hauptsächlich genutzt wird und was Medienkritiker dazu sagen, das würde in so einen Essay schon einfließen.
Das muss in jedem Fall einfließen, ja. Das ist ja, ne, der Essay ist ja jetzt kein Selbstfindungstext, ne, sondern ich habe ja vorhin gesagt, es ist sozusagen ein Denklabor, in das man sich begibt, und dort hat man Zeugen. Und das sind die Zuhörer, die Leser, die Zuschauer. Also man braucht in jedem Fall Material, denn man will sich ja auch mit etwas auseinandersetzen und an etwas abarbeiten. Ja?
Ja, du hast mal so schön gesagt, sich mit sich selber streiten. Ne?
Auch das ist ein Punkt.
Du musst dich mit dir selber streiten, aber du musst dich auch mit den anderen streiten.
Ja, aber man kann natürlich auch auf eine sehr produktive Art und Weise mit sich selbst in Streit geraten. Und das ist zum Beispiel Thema oder eine Folie. Dafür wäre der Essay eine Folie. Wie jemand sozusagen also auf produktive Art und Weise mit sich selbst in Streit gerät. Ja, das zum Beispiel Zweifel zu artikulieren. Zweifel ist ein ganz wichtige Komponente im Essay. Ja? Und auch die Möglichkeit des Scheiterns. Ja?
Jetzt ist immer ein großes Problem, ist immer die Frage, wie fange ich eigentlich an? Jetzt gibt's, weil der Essay eben so, ich sage es mal, schwammig ist oder offen, gibt sozusagen kein Geheimrezept. Aber wir können ja mal ein paar Sachen durchspielen. Also zum Beispiel, muss so ein Anfang provokativ sein? Zum Beispiel, ich bin WhatsApp-süchtig.
Kann passieren. Muss nicht. Kann passieren. Also eine Provokation am Anfang ist nie verkehrt. Das heißt also, ich muss ja irgendwie einen Leseanreiz schaffen. Das muss ja nicht nur der Essayschreiber tun, das muss ja jemand, der jetzt sozusagen einen Sachtext schreibt, auch tun. Am Anfang steht eine Frage oder am Anfang steht ein Problem. Jetzt stellt sich dann als nächstes, wenn ich das Problem einigermaßen herauspräpariert habe für mich, die Frage, wie stelle ich das dar? Das kann ich in Form einer Provokation tun. Ich kann aber auch zunächst mal mit allen möglichen negativen Zuschreibungen anfangen und sagen, das ist es nicht, was ich behandeln will, das ist es auch nicht, was ich behandeln will, das ist es auch nicht, obwohl vielleicht das für jeden das Nächstliegende wäre. Ja, ich möchte es aber gerne so machen. Ja, dann hat man zum Beispiel schon auch den subjektiven Faktor eingebracht.
Mhm. Also das könnte man sozusagen richtig einfach sagen, ich will es jetzt so machen.
Ja, natürlich. Mhm. Ja, natürlich.
Okay. Also das heißt, eine Frage ist gut, Provokation wäre gut. Man kann aber auch vielleicht einfach mit einer persönlichen Erfahrung beginnen. Also gestern war ich bei Facebook unterwegs, da ploppte mir Post von Maria entgegen. Heute wieder 2 Löffel Nutella gegessen. Dann schrieb mir Elisabeth und postete ein Foto von ihrer Katze. Und Jasper informierte mich über seinen Kneipenbesuch. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Einstieg, der in einen Essay denkbar wäre?
Ja, ich meine, die Frage ist, wie es dann weitergeht. Also ich meine, dieses Aufploppen reicht natürlich nicht, aber oder dieses Panorama von verschiedenen Fenstern, die da aufploppen. Aber wenn man diese verschiedenen Fäden, die da ausgelegt werden, wenn man die auf intelligente und interessante Art und Weise miteinander verknüpft, und wie gesagt, zwischen den Zeilen auch dann noch eine Autorschaft sichtbar wird, dann kann man durchaus so anfangen.
Ja. Also man könnte im Grunde sozusagen einfach mit einer persönlichen Erfahrung anfangen, die sozusagen dann einfach in eine Richtung weitergezogen wird.
Ja, es müsste sich daraus eine Fragestellung entwickeln, es müsste sich daraus ein Problem entwickeln, was ich dann behandle.
Genau, warum schreiben die eigentlich alle so einen Scheiß?
Ja. Zum Beispiel,
ja. Okay. Vielleicht hören wir mal kurz in so einen Radio-Essay hinein, Stefan, den du betreut hast als Redakteur. Vorher müssen wir aber noch mal ganz kurz klären, wodurch unterscheidet sich ein Radio-Essay von einem Essay, der sich an Leser wendet oder an einen Essay, den jetzt die Abiturientinnen und Abiturienten schreiben?
Was die Darstellungsform angeht, überhaupt nicht. Es kommt eine wesentliche Komponente hinzu, die mir persönlich in meiner Arbeit immer, in meiner Radioarbeit immer sehr wichtig ist, das ist die Stimme. Nicht? Das heißt, wenn jemand einen Vortrag hält, das werden Sie auch erfahren können, dann ist die Stimme so etwas Ähnliches wie eine akustische Signatur. Nicht? Das ist wie eine Unterschrift, das ist wie eine Beglaubigung. Sie merken ja auch schon, wenn Sie verschiedene Menschen sprechen hören, ob da irgendwie eine authentische Haltung dahinter steht oder ob jetzt ein auswendig gelerntes Statement runtergeleiert wird oder was an den Politikern ja oft bemängelt wird, dass da so eine bestimmte Phraseologie sich breit gemacht hat, egal was gesagt wird, es ist im Grunde genommen immer derselbe Schatz, Wortschatz oder Sprachschatz, der da geplündert wird. Das ist natürlich langweilig. Das heißt also, irgendwie steht die Stimme, nicht nur das, was gesagt wird, sondern auch das, wie es gesagt wird, steht die Stimme als eine akustische Signatur im Raum. Und das ist das, worauf ich bei den Radiosendungen achte, nicht bei den Vorträgen. Und es kann übrigens nicht jeder wirklich gut vortragen. Das ist auch überhaupt keine Schande. Dafür haben wir Sprecher und Schauspieler, die das machen. Aber es gibt Leute, die haben eben ein ausgesprochen ausgeprägtes rhetorisches Talent und die machen das dann selber. Ja. Aber was wir jetzt hören, zum Beispiel dieser Ausschnitt, das ist eine produzierte Sendung mit Sprechern.
Und das hat natürlich nochmal einen großen Vorteil, weil wenn man es im Radio gibt es die Möglichkeit, mit verschiedenen Stimmen sozusagen diesen Widerstreit, dieses sich Streiten, einfach durch verschiedene Stimmen nochmal abzusetzen. Also Stimme 1 sagt dies, Stimme 2 sagt das. Das kann man da ganz gut, damit kann man spielen, das kann man jetzt beim Schreiben nicht so sehr. Jetzt hören wir mal rein. Es gibt Studien, die sagen, dass je jünger die Generationen sind, desto weniger können sie sich konzentrieren. Bei den 20-Jährigen sagt man ungefähr 5 Minuten. Sie haben jetzt die absolute Möglichkeit, 7 Minuten, diesen Durchschnittswert von 5 Minuten zu toppen. Wir hören 7 Minuten, müssen Sie sich voll konzentrieren. Falsch, fährst du mal ab.
Das geteilte Selbst. Selfies als Existenzbeweis und Kunstform. Sie hören eine Sendung von Martin Halter.
Selfies gehören zu den Hassobjekten der digitalen Moderne. Selfies brauche ich nicht, sagt etwa der Fotograf F.C. Gundlach. Der Blick in den Spiegel reicht mir. Der Modemacher Karl Lagerfeld findet Selfies vollends degutant. Smartphones sind Spielzeuge für Domestiken, soziale Netzwerke Brutstätten geistlosen Gepöbels. Ein vielbeschäftigter Freund der Schönheit wie Lagerfeld hat keine Zeit für solche Scherze.
Jeder will ein Selfie mit mir. Aber ich habe keine Lust mehr, auf Fotos mit Leuten zu sein, die ich nicht kenne. Das sind furchtbare Dinger, wo man verzerrt ist. Der Kopf ist zu groß, der Kopf ist zu klein. Bitte, das ist doch elektronische Masturbation.
Das elitäre Ressentiment gegen die Eitelkeiten von Hinz und Kunz teilt auch die Kunstkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Die mit dem Smartphone geschossenen, ins Netz gestellten Selbstporträts dienen im narzisstischen Dauerakt digitaler Selbstdarstellung dem Ziel maximaler Verbreitung. Ich zeige euch, wo ich gerade bin, was ich esse, anziehe, seht euch an, wie ich Party mache, wie süß ich meinen Partner gerade finde. Wen interessiert das alles wirklich? Seinen mit einer Menge sogenannter Freunde vernetzten Produzenten gibt das Selfie das Gefühl, ständig mitzumischen. Und munter plätschert die Egozentrismusschwemme so über die Beschädigung analoger Kommunikation hinweg.
Auch für den an der Stanford University lehrenden Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht ist das Selfie Akt einer monomanen Selbstverliebtheit. Wo ältere Formen fotografischer Selbstreflexion nur besondere Momente auswählten, werde heute schier alles in die Bilderflut eingespeist. Schon die Masse der narzisstischen Erinnerungsstücke blockiere Tiefe und Komplexität der Bedeutungsproduktion. So drohe eine neue Intensität an Peinlichkeit und Selbstdiskreditierung. Wissenschaftliche Studien haben Zusammenhänge zwischen narzisstischen Störungen und Selfiesucht nachgewiesen. Und das ist Wasser auf die Mühlen von Psychotherapie und Kulturkritik. Für den Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier etwa ist das Selfie Ausdruck einer asozialen, amoralischen Generation Ego, für die Selbstdarstellung Pflicht und Selbstvergötterung ein Herzensbedürfnis ist.
Der Affekt gegen die Selfies kommt nicht von ungefähr. Natürlich, sie sind trivial, oberflächlich, infantil, Reflexe eines selbstverliebten, dauererregten Ichs, für das es keine Grenzen mehr zwischen privat und öffentlich, weltgeschichtlichen Katastrophen und narzisstischen Kränkungen gibt. Die Orte, an denen Selfies bevorzugt entstehen, liegen am Rande oder außerhalb der klassischen bürgerlichen Öffentlichkeit. Toiletten, Bade- und Schlafzimmer, Partys, Popkonzerte. Die Posen sind beklagenswert standardisiert. Mädchen zeigen weit aufgerissene Augen und Münder, Kussmund oder das sogenannte Duckface. Die Jungs führen ihre Muskeln, Geschlechtsteile und technische Gadgets vor. Aber mit kulturpessimistischem Naserümpfen und Moralpredigten wird man dem Selfie nicht gerecht. Es ist, wie im Folgenden gezeigt werden soll, nicht der Untergang des Abendlandes, sondern ein neues, spannendes Kapitel in der Geschichte des Selbstporträts.
Obwohl täglich auf der ganzen Welt Millionen Selfies produziert werden, gibt es bisher allenfalls Ansätze einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Wir können diese Versäumnisse hier nicht nachholen, aber doch einige hoffentlich erhellende Beobachtungen und Erklärungsversuche aus Sozial-, Kultur- und Medienwissenschaften zusammentragen. Zunächst werden wir skizzieren, wodurch sich Selfies von anderen Selbstbildnissen der Kunst- und Fotografiegeschichte unterscheiden und wie sich Begriff und Technik in den letzten Jahren entwickelt haben. Im zweiten Teil werden wir dann zu beschreiben versuchen, wie Selfies Kommunikationsstrukturen und Identitätskonstruktionen in vier ausgesuchten Feldern verändern: Jugendkultur, Unterhaltung, Politik und schließlich Kunst.
Zur Vorgeschichte und Definition des Selfies.
Der Duden definiert Selfie lapidar als das mit der Digitalkamera des Smartphones meist spontan aufgenommene Selbstporträt einer oder mehrerer Personen. Wikipedia fügt noch das Merkmal oft auf Armeslänge aus der eigenen Hand aufgenommen hinzu. Beides ist richtig, aber das Entscheidende fehlt. Das Neue am Selfie, das, was es von allen bisherigen Formen des Selbstporträts kategorial unterscheidet, ist nicht das Bildmotiv und auch nicht die Aufnahmetechnik. Es ist seine kommunikative Funktion. Selfies werden nicht gemacht, um Physiognomien oder Erinnerungen zu dokumentieren, sondern um persönliche Statusmeldungen zu versenden und Ich-Zustände mitzuteilen, die in sozialen Netzwerken wie Facebook, Flickr oder Instagram hochgeladen, angeklickt, kommentiert, bearbeitet oder gelöscht werden. Der Kunstkritiker Jerry Saltz beschreibt in seinem grundlegenden Essay »Kunst auf Armlänge« Selfies als neues, eigenständiges, visuelles Genre, das unsere Beziehung zur Welt entscheidend verändert. Soziale Interaktion, Körpersprache, Selbstbewusstsein, das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, Zeit- und Kunstbegriff, ja selbst Humor und Ironie. Wir leben heute in einer Epoche der Bildergläubigkeit. Bilder sagen uns mehr als Worte. Ihr Teilen ist Mitteilen. Selfies sind nach einem Wort des Medienwissenschaftlers Jens Ruchatz Gesprächsbilder. Visuelle Kommunikation von bislang ungekannter Intensität und Direktheit. Kein anderes Massenmedium jedenfalls verspricht mehr Nähe, Echtheit und persönliche Ansprache.
Das Selfie ist ein neues Genre, aber es hat Vorläufer. Manche Kunsthistoriker und Ausstellungen wie Selfies Now and Then in Stockholm oder zuletzt Ich bin hier von Rembrandt zum Selfie in der Karlsruher Kunsthalle stellen es in die Tradition des europäischen Künstlerselbstporträts seit der Renaissance. Parmigianinos perspektivisch verzerrtes Selbstporträt im konvexen Spiegel von 1524 wird gern als erstes Selfie der Kunstgeschichte beschrieben. Die Individualität und Intimität des Blicks lässt sich schon auf den Selbstporträts alter Meister wie Dürer und Rembrandt nachweisen. Aber das sind eher oberflächliche Parallelen.
Ja, das war jetzt schon mal ein kurzer, oder vielleicht auch gar nicht so kurzer Durchgang durch einen Einstieg eines Essays über die Selfies als Existenzbeweis und Kunstform von Martin Halter. Und ich denke, er hat hier ganz interessante Sachen gemacht, die man in einem Essay machen kann. Stefan, wie findest du, ist ihm der Einstieg hier gelungen? Also was macht er, was kann man daran ganz gut zeigen?
Ja, er fängt ja mit den Einwänden an. Dadurch generiert er eine gewisse Aufmerksamkeit. Er sagt ja zunächst mal, oder er sammelt Stimmen, die gegen das Selfie sprechen. Und dann macht er so einen ganz interessanten Turn. Ne? Dann sagt er nämlich, nachdem er diese ganzen Einwände vorgetragen hat, da wäre die Denkbewegung jetzt zu sagen, okay, ich will aber euch jetzt mal zeigen, dass es im Grunde genommen um eine hochaktuelle Form und eine Fortsetzung dessen geht, was wir in der Kunstgeschichte als Selbstporträt kennen. Ne? Wenn wir das jetzt weiter hören würden, die Sendung dauert ja insgesamt 55 Minuten, dann würden wir auch später immer wieder Einwände hören und Argumente, die dagegen sprechen. Aber zunächst mal hat er sich jetzt sozusagen dieser ganzen Fragestellung genähert über diese Einwände. Nicht? Das ist sozusagen dadurch schafft er einen gewissen Hörreiz oder wenn man das Manuskript, was man ja downloaden kann, liest, einen gewissen Leseanreiz, in dem er eben mit diesen Vorurteilen anfängt. Ja, diesen landläufigen Vorurteilen gegen Sandy. Und er kommt dann später auf sehr erhellende und interessante Sachen. Also ich meine das Handy nicht, sondern das Selfie. Das Selfie ist ja, natürlich ist das sehr interessant, das Selfie in die Tradition des Selbstporträts zu stellen. Und auch die Möglichkeiten des Selfies ein bisschen herauszupräparieren im Hinblick auf das, was man so ein Einfangen von Augenblicken nennt. Nicht? Das ist ja wirklich interessant. Also es ist ja geht nicht nur darum, das ist schon der eine Punkt, dass man sozusagen die ganze Welt oder die halbe Welt zu Zeugen macht, was man da gerade macht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sozusagen eine Fokussierung auf den Augenblick, die mit Hilfe dieser technischen Möglichkeiten, die wir mit Hilfe dieser technischen Möglichkeiten haben, die wir vorher nicht hatten. Man hat ja immer vom Gedicht gesagt und tut das auch heute noch, dass es sozusagen mit sprachlichen Mitteln einen Augenblick einfangen kann. Und auf der Bildebene haben wir jetzt eben hier auch die Möglichkeit, das ist das eine, der Augenblick, und das andere ist, das hat der Autor des Essays, Martin Halter, auch gesagt, was ich sehr interessant fand, teilen und mitteilen. Das heißt also, das Selfie funktioniert natürlich überhaupt nicht ohne Social Media. Das heißt also, Social Media gibt mir die Möglichkeit, also diesen Augenblick zu teilen und mitzuteilen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Daneben gibt es dann natürlich auch noch einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und all diese Dinge mehr. Aber dieses Teilen und Mitteilen, darauf kommt es, glaube ich, an.
Was ich ganz gut finde oder was mir gefallen hat, war, er hat am Anfang gleich schon so ein paar Reizwörter reingeschmissen oder also formuliert. Hassobjekt, dann hat er den Karl Lagerfeld zitiert, elektronische Masturbation. Später geht es noch um die Selfie-Sticks als Erektionshilfe des Narzissten. Dann geht es um Bidis, also Bikini-Selfies und Footies, Fuß-Selfies und so weiter. Also er spielt eigentlich schon immer mit so bestimmten Begriffen und hat auch den Anfang eigentlich ganz gut hinbekommen, indem er auch mit der Sprache noch ein bisschen spielt. Also das heißt, er hat immer ein relativ hohes Niveau, sehr hohes Sprachniveau, baut aber da hinein umgangssprachliche Wendungen. Also wie Hinz und Kunz, das interessiert, ja, oder für solche Scherze hat Karl Lagerfeld keine Zeit. Also es ist eigentlich ein ganz schönes Spiel auf verschiedenen Sprachebenen auch.
Ja, die Sprache ist natürlich wichtig. Ich weiß gar nicht, ob wir vorhin schon darauf hingewiesen haben. Wenn nicht, dann sollten wir es nachtragen. Wir haben auf das narrative Moment hingewiesen, aber es ist natürlich total wichtig, bei einem Essay auch auf die stilistischen Merkmale hinzuweisen. Also es ist nicht nur Denken, ja, sondern es ist eben Denken plus oder und Stil. Ja, das heißt also, ganz bestimmte stilistische Dinge sind beim Essay wichtig. Es geht weniger um Information. Es geht mehr darum, wie ich das, was ich gerne sagen möchte oder das, was ich zu verhandeln habe, wie ich das darstelle. Also diese stilistischen Fragen sind sehr wichtig. Und das haben wir bei ihm hier ja auch. Das heißt, da kommen Wortspiele vor, da kommen Metaphern vor, da kommen interessante Vergleiche vor. Das sind alles Dinge, also wie man einen Text interessant gestalten kann. Ne? Und das ist eben beim Essay auch sehr wichtig, also diese ganze stilistische Komponente spielt eine große Rolle. Es muss eine literarische Sprache sein. Man muss irgendwie eine literarische Form finden. Wie gesagt, denn sonst könnte man ja auch eine Gebrauchsanweisung schreiben, um es ganz polemisch zu sagen.
Ne? Kann man das lernen und kann man das auch ein bisschen trainieren? Sag mal so, seine Sprache dazu entwickeln. Du hast mir mal erzählt, dass du früher immer Wörter und Ausdrücke gesammelt hast.
Ja, stimmt, habe ich gemacht. Kann man trainieren? Natürlich kann man das trainieren, ist ja ganz klar. Ich weiß noch genau, dass ich irgendwann, als ich gemerkt habe, dass ich mit Sprache etwas machen will, also die Familie war dagegen, weil die waren alle Juristen und die wollten, dass ich auch Jurist werde. Die arbeiten auch mit Sprache, aber auf einer Ebene, die mich weniger interessiert hat. Die spielerische Komponente von Sprache kann man eher als Autor oder als Schriftsteller ausprobieren. Aber da muss man irgendwie hinkommen, das muss man trainieren, das kann man trainieren. Ich weiß noch, ich habe damals die Zeit gelesen, das war damals noch irgendwie ein ganz interessantes Blatt, heute ist es eher langweilig, aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Da gab es einen Filmkritiker, der hieß Wolf Donner, den kennen Sie alle nicht, das ist aber auch ganz egal. Ich habe immer die Filmkritiken von Wolf Donner gelesen, fand ich irgendwie ganz ausgezeichnet. Und dann habe ich so ein kleines Vokabelheft gehabt und dann habe ich mir Begriffe, die ich nicht kannte und die ich sozusagen also mir aneignen wollte, die habe ich da eingetragen. Ja? Man kann das auch mit Formulierungen machen, nicht? Dieses Arbeiten mit Begriffen ist ja unheimlich wichtig, nicht? Auch um sich überhaupt einem Thema zu nähern und auch ein Thema zu begreifen, ist die Arbeit mit Begriffen, da steckt das Wort Begreifen ja schon drin, ist unglaublich wichtig. Ich meine, man kann auch mal eine Stunde spazieren gehen und sich darüber Gedanken machen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schuld, Verantwortung und Haftung. Ja? Einfach um sozusagen also eine bestimmte begriffliche Klarheit in die Dinge zu bringen. Das sind so Übungen, die finde ich empfehlenswert. Übrigens, was auch absolut empfehlenswert ist, Sie werden jetzt lachen, weil Sie das total doof finden, aber was ich seit früh an mache und bis heute tue, ist Abschreiben. Ja? Also das ist wirklich ein richtiges Ritual. Ja? Ich habe so Hefte zu Hause. Ja? Wenn ich irgendwas Interessantes lese oder sehe, dann schreibe ich das ab. Handschriftlich. Ja, ja. Das ist eine Form der Aneignung, ohne etwas besitzen zu wollen. Darum geht's nicht. Aber eine Form der Anverwandlung, sagen wir es so, und auch eine Form der Auseinandersetzung. Denn bereits im Schreiben findet dieser Prozess der Aneignung und der Auseinandersetzung statt. Und außerdem, ich kann es immer wieder nachlesen, das ist auch für Sie selber sozusagen, für eine intellektuelle oder künstlerische Entwicklung total interessant, wenn Sie sich mal angucken, was habe ich denn da eigentlich vor ein paar Jahren mal abgeschrieben und was steht da eigentlich und gilt das heute noch in dieser Form für mich? Das ist auch eine Form der Selbstvergewisserung, in der Form, wie wir das bei Montaigne vorhin auch gelesen haben, der sich also ständig auch immer wieder selbst befragt. Ja, ja. Abschreiben, ne? Ist echt gut.
Ja, also ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Aber bei mir funktioniert es auch. Also ich habe das auch so als Tipp bekommen, als ich in den Journalismus einstieg, dass ich erstmal die Seite 3 der Süddeutschen abschreiben sollte, handschriftlich, um zu verstehen, wie ein Text gebaut ist und mit was für Bildern er arbeitet. Das ist tatsächlich ein wunderbares Training. Und ich bewundere alle Lehrerinnen und Lehrer, die das von ihren Schülern erwarten. Also wenn Sie sich auf den Essay vorbereiten wollen, dann ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Mich würde noch mal so ein bisschen von deiner Arbeit her interessieren, ein bisschen was weiß ich schon, aber zum Beispiel die Frage, wenn jetzt ein Autor kommt und bietet dir einen Essay an, ein Essay-Thema, hat er dann eigentlich schon eine feste These im Kopf? Oder entwickelt ihr die zusammen? Oder also sagt er zum Beispiel, Facebook und Co. zerrütten unseren sozialen Beziehungen? Und du sagst, finde ich super, bitte machen Sie dazu einen Essay? Oder wie funktioniert das dann?
Ja, eine Schlagzeile reicht ja noch nicht. Ne? Das, ich diskutiere dann mit ihm oder mit ihr das Thema meistens am Telefon. Und dann versucht man, so eine Fragestellung herauszupräparieren. Es gibt da kein Originalrezept. Manchmal kriege ich auch so interessante Vorschläge, dass ich sage, das wollen wir unbedingt machen. Aber ich kann auch nicht verhehlen, dass ich viele Vorschläge kriege, wo ich sage, das will ich auf keinen Fall machen.
Ja?
Also, ich will jetzt da... Da will jetzt dann nicht ins Detail gehen. Aber man muss eine interessante und originelle Fragestellung herauspräparieren, das ist ja ganz klar. Das heißt also, wir arbeiten ja auch mit Exposés. Ne? Das heißt also, wenn jemand mir so einen Gedanken hinschleudert, dann kann ich wohlwollend sagen, okay, versuchen wir mal daraus etwas herauszupräparieren. Ich kann aber auch sagen, nehmt es mir nicht übel, aber das hat keinen Zweck. Ja,
okay.
Da kriegen wir keine vernünftige Fragestellung hin.
Aber jetzt sagen wir mal, also ich denke mal, meistens hat man eine Vermutung, wohin sich so ein Text entwickeln könnte oder eine These entwickeln könnte und arbeitet sich dann daran ab, streitet sich mit sich selbst. Manchmal geht das natürlich auch schief. Wann sagst du zum Beispiel, dieser Essay ist schlecht und den lehne ich ab?
Ja, das wäre natürlich jetzt... unheimlich hilfreich. Wir könnten das an Beispielen diskutieren. Abstrakt zu sagen, ist das schwer. Wir haben ja jetzt ganz viel positive Zuschreibungen zum Essay gemacht. Ja, wenn wir da jetzt überall ein Negativzeichen vorsetzen, dann hätten wir den Punkt, wo man sagen würde, das lehne ich ab. Also nehmen wir mal an, es kommt jetzt ein reiner Sachtext, ja, in dem dieser subjektive Zugang überhaupt nicht spürbar ist. Mhm. Dann würde ich sagen, das ist eher was für eine Fachzeitschrift. Das ist aber nichts jetzt für die Essay-Redaktion. Das kommt übrigens wirklich oft vor, dass Universitätsangehörige, Leute, die wissenschaftlich arbeiten, dass die ein sehr fokussiertes, meistens auch ein sehr eng geschnittenes Problem haben und dazu jetzt einen Sachtext schicken oder eine Abhandlung schicken mit der Frage, ob das gesendet werden kann oder nicht. Nein.
Genau, also das hieße jetzt sozusagen für den Abitur-Essay-Text heißt es, es macht keinen Sinn, einfach das zu referieren, zum Beispiel, das wäre jetzt auch noch ein Modell, das zu referieren, was in dem Dossier drinsteht, sondern es kommt sozusagen darauf an, dass Sie intelligente Gedanken dazu entwickeln, eigene Gedanken dazu entwickeln. Also Meinungen anderer nur zu referieren, ist nicht die Idee. Es geht auch nicht sozusagen darum, nur Material anzusammeln. Und es geht auch nicht darum, jetzt so eine Art von Gebrauchsanweisung, wie benutze ich WhatsApp, zu schreiben.
Da sind wir nochmal bei dem, was ich vorhin sagte, auch ein wichtiger Unterschied zwischen Meinung und Haltung. Das heißt, es geht nicht darum, Meinungen zu referieren, sondern ich muss eine Haltung dazu entwickeln.
Ja, genau. Okay. Ich würde jetzt gerne nochmal in ein zweites Beispiel hineinhören. Und zwar geht es um einen Essay, den Stefan Krass selber geschrieben hat. Das ist das grüne Auge von Falun. Falun. Von Falun, ja, wieder falsch betont. Das grüne Auge von Falun. Das ist ein Personal Essay und vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, weil das sozusagen diese Unterform des Essays, der Personal Essay, ist in Deutschland noch nicht ganz so verbreitet.
Ja, wir haben ja vorhin gehört, dass der Essay eine hybride Form ist, die sich mit vielen anderen Formen in Verbindung bringen kann, koalieren kann. Und natürlich auch mit einer sehr subjektiven Form. Wir hören dieses Beispiel gleich. Was wir vorhin gehört haben, da was Martin Halter gemacht hat mit dem Selfie, das war sozusagen eher die Hinwendung zu einer akademischen Betrachtung, ja, zu einer, in der die Subjektivität auch eine Rolle spielt, die Ergebnisoffenheit auch eine Rolle spielt, die Transparenz auch eine Rolle spielt, aber die schon sozusagen mehr in Richtung Sachtext geht. Man kann den Fokus jetzt vom Essay oder der essayistischen Betrachtungsweise, der Darstellungsform des Essays auch sehr stark auf diesen subjektiven Charakter verschieben. Dann kommt man auf eine dann kommt man auf eine Textform, die man im amerikanischen Personal Essay nennt. Sie können das diesen Begriff schon entnehmen, dass da das Ich im Vordergrund steht. Das heißt, da geht es im ganz Wesentlichen um Erfahrungen und um Erinnerungen und vor allem um den Umgang damit. Das heißt, wie kollagiere ich diese Erfahrungen und Erinnerungen und das habe ich in diesem Stück versucht.
Genau. Es spricht der Schauspieler Matthias Brandt. Manche kennen ihn vielleicht aus dem Polizeiruf. Auch dieses Stück ist wieder 7 Minuten lang. Wir hören mal Das grüne Auge von Falun.
Das grüne Auge von Falun. Suchlauf auf einer vergangenen Skala. Hörspiel von Stefan Krass.
Ich erinnere mich an das grüne Auge auf der Stirnseite meines ersten Radios. Wie es langsam aufflammt und wie lange es braucht, um zu verglimmen. Dieses Radio war ein großer schwarzer Bakelitkasten mit einer mattgelb beleuchteten Skala und eben diesem glimmenden grünen Auge darin.
Ich erinnere mich, dass das Gerät neben meinem Bett stand und nach dem Schlafengehen nicht mehr eingeschaltet werden durfte. Oftmals missachtete ich dieses Verbot, um heimlich die neuesten Hits zu hören, die von Radio Hilversum, dem britischen Soldatensender BFBS, oder von Radio Caroline, einem Piratensender in der Nordsee, ausgestrahlt wurden. Sobald ich Schritte auf dem Flur hörte, schaltete ich das Radio aus.
Weil das verdammte grüne Auge aber nicht gleich erlosch, sondern noch einige Zeit nachglimmte, nutzte es auch nichts, mich schlafend zu stellen, wenn der Vater das Zimmer betrat. Ich erinnere mich, dass ich auf der von innen beleuchteten Anzeige des Radios die Stationsnamen Beromünster und Falun las und mir beim Einschlafen ausmalte, wo das liegen könnte.
Und was die Menschen dort jetzt wohl machten.
Ich erinnere mich an mein erstes Transistorradio. Ein Gerät im Taschenformat, das kleiner als meine Federmappe war. Ein türkisfarbenes Gehäuse mit goldglitzerndem Lautsprechergitter hatte und über ein seitliches Drehrad zur Sendereinstellung eine ausziehbare Antenne und einen stecknadelkopfgroßen Kopfhöreranschluss verfügte.
Warum ich das Plastikgehäuse mit einer Folie in schwarz-rotem Schottenmuster abklebte, weiß ich nicht mehr.
Offenbar wollte ich diesen neutralen technischen Gegenstand irgendwie individualisieren und dadurch meinen eigenen Zugang zur weiten Welt herstellen.
Ich erinnere mich, dass ich in meinem Geheimversteck im oberen Abteil eines großen Wandschranks saß und auf der Suche nach einem holländischen Musiksender am Einstellknopf des Transistorradios herumdrehte. Der Sender ließ sich auf der kleinen runden Behelfsskala nur schwer justieren. Und kein grünes Auge glimmte auf, um bei der akustischen Feinabstimmung zu helfen.
Und wo liegt Falun? Ich erinnere mich an die perimetrische Untersuchung beim Augenarzt, wo man in einem abgedunkelten Raum sitzt und durch ein Guckloch in einen Apparat schaut, auf dessen Hintergrund wie an einem Sternenhimmel ganz plötzlich hier und da punktförmige optische Signale aufblitzen.
Während der gerade noch flackernde Lichtimpuls bereits wieder verglüht, taucht in der Weite des Ophthalmologenhorizonts irgendwo ein anderer auf. Ich erinnere mich, dass mir aus der Wurzelholzmaserung unseres Wohnzimmerschranks, in dem das Radio der Eltern stand, immer wenn ich dort vorbeiging und für einen Moment stehen blieb, dunkle Schreckensgestalten entgegenstarrten, die nach einer unbekannten Melodie auf dem Furnier hin und her tanzten und drohten, aus dem Schrank zu steigen und mich mitzunehmen.
Ich erinnere mich, dass ich eines Abends, obwohl ich bereits bis über 100 gezählt hatte, nicht einschlafen konnte und aufstand. Als ich die Treppe herunterkam und die Tür zum Wohnzimmer öffnete, hörte ich laute Musik und sah meine Eltern tanzen.
Ich erinnere mich, dass ich bei meinen langen Schulwegen oftmals an den Telefonmasten am Rande der Landstraße stehen blieb, weil ich glaubte, man müsse aus dem Sirren der oberirdischen Leitungen, wenn man nur genau genug hinhörte, ein fernes Flüstern aufschnappen können. Ich erinnere mich an einen Klassenkameraden, der behauptete, seine Eltern könnten auf einer entlegenen Frequenz ihres Radiogeräts die Stimme des toten Opas empfangen und dessen Weisungen entgegennehmen. Ich erinnere mich an ein Lied, das wir auf dem Schulhof sangen.
Herr Meier kam geflogen auf einer Flasche Benzin. Da dachten die Franzosen, es sei ein Zeppelin. Sie luden die Kanonen mit Sauerkraut und Speck und schossen dem Herrn Meier die Unterhose weg.
Ich erinnere mich an Mädchen im Schwimmbad, die am Beckenrand tuschelten, sich die Nase zuhielten und mit einem kurzen Angst-Lustschrei ins Wasser sprangen. Ich erinnere mich an ein Gerät beim Schuhhändler, auf das man bei der Anprobe stieg, wobei die Füße mit den neuen Schuhen in eine Öffnung am unteren Ende des Apparats gestellt werden mussten. Der Verkäufer schaute indessen am oberen Ende durch einen schmalen Schlitz, in dem ein Röntgenbild anzeigte, ob der Fuß in den Schuhen genug Platz hat. Einmal ließ mich der Verkäufer auch durch den Schlitz schauen, während er selbst seine Schuhe unter den Schirm stellte. Auf dem Monitor leuchtete in grau-grüner Kontur das Knochengerüst seiner Füße. Da habe ich zum ersten Mal den Tod gesehen. Ich erinnere mich, dass mein Vater bei unserem Fernsehgerät am unteren Rand des Bildschirms mit Tesafilm einen Kamm befestigte, der aus echtem Horn sein musste. Nur ein solcher Kamm, so hatte sein Heilpraktiker ihm versichert, verfüge über die Eigenschaft, die gefährlichen Strahlen aus dem Apparat nicht auf die Zuschauer, sondern an die Zimmerdecke zu lenken.
Ich erinnere mich, dass Kinderwünsche brennen.
Ich erinnere mich an Trümmergrundstücke. Ich erinnere mich an halb abgerissene Häuser, von denen der intakte Gebäudeteil noch bewohnt war. Ich erinnere mich an ausgebrannte Ruinen, deren kahle Mauerreste wie Mahnmale aus dem Boden ragten, und an Hauswände, auf denen die Umrisse der Wohnungen des eingestürzten Nachbarhauses noch zu erkennen waren. Ich erinnere mich an Bombenlöcher, Bombentrichter und Baulücken, die lange nicht geschlossen wurden. Ich erinnere mich, dass mein Vater bisweilen in die Küche kam, zum Kühlschrank ging, ein rohes Ei aufschlug, es austrank und die Küche wieder verließ. Ich erinnere mich, dass in unserem Wohnzimmer lange ein Foto stand, das den Vater in seiner Uniform als Wehrmachtsoffizier zeigte. Irgendwann stand es nicht mehr da.
Das war's. Ja, das grüne Auge von Falun, Sie können das nachhören auf YouTube, das entwickelt, wenn man das noch eine Weile hört, einen unglaublichen Sog. Du gehst sozusagen durch Jahrzehnte hindurch, durch deine Kindheit, noch viel weiter. Wir gehen mit. Es ist einerseits subjektiv und andererseits ist es eben nicht nur subjektiv, sondern es ist auch allgemeingültig für diese Generationen. Ich frage mich, können wir das den Abiturienten ernsthaft sozusagen als eine Möglichkeit des Essays fürs Abitur empfehlen? Diese Methode, dass ich erinnere mich.
Ja, in dieser radikalen Form vermutlich nicht, aber man könnte zum Beispiel auf diese Art und Weise Material sammeln. Man könnte vielleicht auch auf diese Art und Weise anfangen. Ich kenne jetzt die Anforderungsprofile für Abituraufsätze nicht so genau. Auf jeden Fall ist dieses Ich erinnere mich als literarische Form sehr interessant, weil sie völlig disparate Momente der Erinnerung zusammenspannen können, einfach dadurch, dass man rituell immer mit diesem selben Intro anfängt. Ich erinnere mich. Ja? Und wenn wir selber uns befragen, unsere Erinnerung verläuft ja auch nicht chronologisch. Das heißt also, dieses Verfahren ist eben assoziativ, da hat es Ähnlichkeit mit dem Essay. Es ist sprunghaft, das heißt, es ist nicht chronologisch. Es hat auch überhaupt gar nicht den Ehrgeiz, irgendwie einen kohärenten Zusammenhang aufzubauen, sondern es ist interessant als Collageprinzip. Ne? Und insofern ist es einfach als literarische Methode von Interesse. Ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise ich könnte mir nicht nur vorstellen, sondern ich weiß, dass in verschiedenen Schreibschulen, ja, wo es um Creative Writing Arbeiten geht, gerade in Amerika, also die Frau von Paul Auster, die Siri Hustvedt, die Schriftstellerin, die arbeitet mit ihren Studenten und Studentinnen mit diesem Programm. Das heißt also, als Übung, als Schreibübung und auch als Versuch der Erinnerung, in der man eben selber einerseits Individuum ist, und das hast du schon gesagt, man ist ja immer auch Zeitgenosse. Ja, das heißt also, ich bin ja, es geht um mich, ich erinnere mich, das ist richtig, aber ich bin ja auch immer sozusagen ein Angehöriger eines sozialen Umfelds. Ich bin ja nicht autark, einfach nur als Individuum, sondern ich bin jetzt in dem, was wir vorhin gehört haben, ich bin Schüler, das heißt, ich habe Klassenkameraden, ich habe, die vielleicht ähnliche Erinnerungen haben, ich bin Angehöriger einer Familie, ich bin Angehöriger eines bestimmten sozialen Milieus, ich bin Angehöriger einer Zeitgeschichte. Ich meine, die Anfänge, die wir jetzt gehört haben, die spielen in 50er Jahren. Ich bin 6 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Ich habe natürlich andere Erinnerungen als Sie. Das heißt, mit Trümmergrundstücken können Sie wahrscheinlich wenig anfangen. Aber in meiner Jugend waren die sehr präsent.
Ja. Ich denke mal, als Schreibübung ist es gut, also wenn man sich jetzt vorbereiten möchte auf die Form des Essays. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man einen Essay so anfängt, dass man dieses Prinzip immer wieder sozusagen mit einbringt. Ich erinnere mich, das geht vermutlich sogar beim Thema Sport, wenn man sich an irgendetwas erinnert. Letztes Jahr war, glaube ich, die Macht des Sports das Essay-Thema im Abitur. Ich würde trotzdem noch mal einfach auf deine Expertise, also ich glaube auch, dass man das im Unterricht gut üben kann. Also es ist für Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch noch mal eine Idee, einfach wie bringt man das Schreiben der Schülerinnen und Schüler in Gang. Ich würde gerne noch 2 Sachen kurz besprechen. Das eine ist, ich stelle mir vor, ein Abiturient sitzt in dieser Prüfung und hat die 6 Stunden vor sich, bekommt das Thema oder sieht das Essay-Thema und was macht er oder sie jetzt? Gleich losschreiben ist vermutlich nicht die beste Idee.
Nein. Ich muss ja zunächst mal prüfen, ob ich mich überhaupt zu diesem Thema irgendwie verhalten kann. Ja, das heißt also, es muss ja irgendwas an diesem Thema da sein, was mich anspricht und was auch sozusagen mich als derjenige, der sich damit auseinandersetzen soll, reizt. Und wenn das der Fall ist, dass ich spüre und die Erfahrung mache, auch wenn ich darüber nachdenke, dass ich zu diesem Thema was zu sagen habe und dass ich Lust habe, mich auf dieses Verfahren einzulassen, ja, und dann gleichzeitig auch noch Material da ist, ja, Material muss da sein, mit dem ich arbeiten kann. Nicht? Man muss sich das ein bisschen vorstellen, um jetzt auch nochmal essayistisch zu sprechen, das heißt also in metaphorischer Hinsicht zu sprechen. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Echokammer. Ja? Das heißt, das ist ja mit diesen Erinnerungen auch so. Man kann ja Erinnerungen nicht erzwingen. Es ist so ähnlich wie mit dem, was Heidegger sinngemäß von den Gedanken gesagt hat. Ja? Das heißt, wir haben keine Gedanken, sondern die Gedanken kommen zu uns. Ja, wir haben keine Erinnerungen. Sie können Erinnerungen nicht erzwingen. Aber man kann sich natürlich sozusagen in eine bestimmte, auch innere Position bringen, um sich zu öffnen für Erinnerungen. Und dann strömen Erinnerungen ein. Und dann muss man sich zu diesen Erinnerungen verhalten. Und manche Erinnerungen sagen, ich habe ja hier auch ausgewählt, ganz bestimmte Erinnerungen. Manche Erinnerungen tragen und manche Erinnerungen tragen nicht. Das heißt also, um auch nochmal auf dieses Schreibverfahren zurückzukommen, auch mit dem Essay. Das heißt also, man spricht ja auch von einem Textgebäude. Ja? Und dieses Textgebäude hat sozusagen bestimmte Wände, Außenwände, ja? Außenmauern. Nicht? Und jetzt errichte ich mal so ein Textgebäude versuchsweise. Und jetzt rufe ich da mal rein. Ja, wie in eine Echokammer. Ja, jetzt versuche ich mal und dann lausche ich mal, was da zurückkommt. Ja, das heißt also, bei Erinnerungen ist es ja auch so, Erinnerungen generieren sich ja auch gegenseitig. Das heißt, wenn ich irgendwo mal anfange, mich zu erinnern, dann fällt mir noch das ein, das ein, das ein, das ein. Wenn ich jetzt aber merke, dieses Gebäude funktioniert in dieser Form nicht, ja, dann muss ich vielleicht die Außenmauern neu setzen oder ich muss sie ein bisschen anders setzen oder den Fokus ein bisschen anders setzen oder die Aufteilung der Zimmer ein bisschen anders orientieren, ja, damit ich sozusagen, also damit aus dieser Echokammer was zurückkommt, mit dem ich weiter arbeiten kann. Das sage ich jetzt nur noch mal, um das Verfahren zu beschreiben.
Aber das heißt im Grunde, also das heißt, wenn ich jetzt da sitze, ich habe die 6 Stunden Zeit, ich kann mit der These was anfangen, ja, dann muss ich mich sozusagen tatsächlich hinsetzen und erstmal mit Papier und Bleistift denken.
Ja.
Also das heißt, ich muss mir Stichworte machen und ich muss mir eine Art von Bauplan machen.
Ja, richtig.
Und ich muss es aushalten, sozusagen, dass ich dass ich mit mir selber in Streit komme.
Ja.
Also das stelle ich mir eigentlich am schwierigsten vor, weil wir so gewöhnt sind, eigentlich eine möglichst klare Argumentation zu schreiben. Aber jetzt geht es darum zu sagen, es kann so sein und es kann auch so sein. Ja? Und ich muss mich aber hinsetzen und sozusagen meine Argumente mir aufschreiben.
Ja, es ist immer in gewisser Weise natürlich, man begibt sich ein bisschen aufs Glatteis. Ja? Das heißt also, man sollte da irgendwie ein bisschen schwindelfrei sein. Ich habe das ja vorhin gesagt mit dem, wenn jemand Versicherungsmathematiker werden will, dann ist er mit einem analytischen Text, der auf Analyse setzt, sicherlich besser bedient, als jemand, der sozusagen also eine gewisse Lust daran hat, sich selber auch auszusetzen und auszuprobieren.
Gut, also es bleibt dabei, auch ein Essay braucht einen Anfang, er braucht einen Mittelteil und er braucht einen Schluss. Empfiehlst du für den Schluss sozusagen nochmal ein Fazit zu machen oder nochmal eine knackige These? Oder?
Wenn man aufgrund der Überlegungen dazu gekommen ist, dann ist das eine Möglichkeit, so aufzuhören. Man kann aber auch mit einer Frage aufhören. Ja? Mhm. Man kann auch mit dem Ergebnis aufhören, dass ich auf dieses Problem, was mir gestellt worden ist, zu keiner Antwort gekommen bin. Für den Leser wäre dann natürlich interessant nachzuverfolgen, diesen Weg dahin. Und der muss allerdings dann interessant sein, nicht? Und der muss dann, da müssen auch dann sozusagen also die verschiedenen Aspekte gegeneinander abgewogen werden. Aber ich kann auch unbedingt zu dem Ergebnis kommen, dass ich keine Antworten habe. Wichtig wäre dann, dass ich die richtigen Fragen gestellt habe.
Mhm. Die Abiturienten wissen, dass sie ein gewisses Risiko eingehen mit einem Essay, vielleicht ein größeres, als wenn sie sich den Werkvergleich vornehmen. Wo siehst du die größte Gefahr, dass man gedanklich auf der Stelle tritt?
Das ist sicher eine Gefahr. Eine Gefahr, Gott, ich meine, was ist die größte Gefahr? Ein Risiko bleibt. Also man muss mit diesem Risiko leben. Und man kann dieses Risiko ja auch seinerseits sozusagen wieder in Text verwandeln. Also ein Risiko bleibt.
Ein Risiko bleibt. Vorbereiten kann man sich, indem man Wörter sammelt, Begriffe sammelt, ein bisschen abschreibt. Und vielleicht im Kopf auch ab und an einfach nochmal Thesen hin und her wendet, oder?
Ja. Ja, ich meine,
wie gesagt, ich kenne mich jetzt in den... Und Essays lesen, denke
ich. Und?
Essays lesen von anderen.
Ja, lesen ist natürlich der Königsweg, das ist klar. Ohne Lesen geht gar nichts, beziehungsweise jetzt in diesem Feld nicht. Also ich habe da in einer Zeitungsnotiz, die du mir gemailt hast, da wurden irgendwelche Abiturienten gefragt und die haben dann gesagt, ich habe mich für den Essay entschieden, weil bei den anderen Themen hätte ich lesen müssen und lesen tue ich nicht. Da würde ich empfehlen, soll es auch mit dem Essay nicht versuchen, weil das, also auf dem Weg des geringsten Widerstandes ist das nicht zu haben.
Genau, aber Essays lesen ist sicherlich hilfreich, Essays hören auf SWR 2 beispielsweise ist auch hilfreich.
Ja, aber auch Literatur. Ich meine, wir haben so viele Schriftsteller, auch zeitgenössische Schriftsteller, die essayistisch schreiben. Nicht? Also, ich weiß nicht, Reinhard Götz, wenn Ihnen das was sagt, oder auch Peter Handke oder auch Stefan Wackwitz, der ja nun ausgerechnet auch noch hier aus Stuttgart kommt. Also es gibt viele, auch zeitgenössische Schriftsteller, die sehr essayistische Texte schreiben. Also mehr zur Literatur hin, aber auch mehr zur Philosophie hin gibt es viele zeitgenössische Autoren, Peter Sloterdijk, um nur einen prominenten Namen zu nennen, Rüdiger Safranski oder ähnliche, oder auch viele mehr. Also ich will jetzt hier mich auf keinen Kanon festlegen, aber Lesen ist in jedem Fall wichtig.
Lesen ist hilfreich. Warum könnte es jetzt trotz aller Risiken reizvoll sein, sich diesem Essay im Abitur zu widmen? Was ist für junge Leute spannend daran? Was schätzt du?
Ja, wie gesagt, also ich meine, ich muss eine gewisse Experimentierfreude haben, ja, also auch mit mir selber. Ich muss eine gewisse Freude daran haben, mich diesem Gedankenexperiment und diesem Selbstversuch auszusetzen. und auch eine bestimmte intellektuelle Neugier, wie jemand, der ins Labor geht und sagt, jetzt versuchen wir hier mal eine bestimmte chemische Reaktion in Gang zu setzen, mal gucken, was daraus wird. Ja. Es kann aber auch misslingen.
Ja, aber ich, also was ich zum Beispiel toll finde, ist, dass ich zumindest mal zwei Lesern, nämlich meinem korrigierenden Lehrer und dem co-korrigierenden Lehrer, auch zum Denken bringen kann, Gedankenanstöße liefern kann. Das ist da eigentlich im besten Fall eigentlich auch eine interessante Idee, das im Abitur mal zu machen. Vielen Dank, Stefan Krass. Ich möchte nochmal auf unsere Internetseiten hinweisen. Auf den Seiten von SWR2 Sternchenthemen finden Sie Sendungen zu Büchner und zu Homo Faber und zu Peter Stamm. Und auch diese Veranstaltung können Sie dann nochmal nachschauen und stöbern Sie natürlich auch auf den Seiten des SWR2 Essay. Und wer jetzt mag, kann gerne noch Fragen stellen. Dankeschön. So, es können gerne Lehrer fragen, aber es können natürlich auch gerne Schülerinnen und Schüler fragen. Da gibt es ein Mikrofon, ja.
Hallo, ich bin Schüler der 12. Klasse, habe also auch bald die Wahl, was ich tun werde. Wir haben jetzt während des Vortrags viele Dinge über den Essay gehört. Wir haben gehört, dass er ein Selbstversuch ist, aber doch keine Selbstfindung. Wir haben gehört, es ist ein offener, freier Spaziergang, aber doch ein Gebäude mit geschlossenen Außenwänden. Das sind jetzt für mich natürlich erstmal sehr abstrakte und auch sehr schwer zu erfüllende Vorgaben. Dazu kommt ja noch, dass wir laut den Abiturrichtlinien in den 5 Stunden, die wir haben, ein argumentatives, ein narratives und ein dramatisches Element einbringen müssen. Wir müssen Anfang, Ende und Schluss haben. Das sind ja jetzt alles eher einschränkende Dinge. Dann haben Sie noch gesagt, was ein Essay nicht ist. Es ist zum Beispiel keine Gebrauchsanweisung. Es soll auch keine Meinung sein, sondern eine Haltung. Die Veranstaltung heißt aber, was ist ein guter Essay? Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal konkret wissen, was mache ich, wie kann ich denn was im Essay auf jeden Fall richtig machen? Wie kann ich auf jeden Fall was gut machen? Und wie kann ich nicht die ganze Zeit nur Angst haben, was falsch zu machen?
Ja, das ist natürlich jetzt abstrakt, ohne dass man eine bestimmte Themenvorgabe hat, für mich schwer zu sagen. Ich müsste jetzt an Thesen diskutieren können, ich müsste an bestimmtem Material diskutieren können. Abstrakt fällt mir das jetzt schwer, diese Frage zu beantworten. Auch wenn man sozusagen jetzt einiges darüber gehört hat, was ein Essay nicht ist oder was kein guter Essay ist, daraus können Sie ja viele Schlüsse ziehen, daraus, wie es gehen könnte oder wie es geht. Nur dieses, sagen wir mal, diese Frage des Versuchs und diese Frage des Offenen und diese Frage des Subjektiven so konkret, abstrakt, ohne ein Thema konkret zu machen, das ist jetzt ein bisschen schwer.
Ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir die Frage stellen, wann ist der Essay gut, denke ich, dass die Hauptfrage diejenige ist, haben Sie die Fragen formuliert? Also haben Sie für sich die Fragen formuliert und haben Sie die Fragen sozusagen vielfach mit möglichst vielen Gedanken sozusagen versucht zu erörtern, ja? Das ist der Punkt. Und gibt es einen klaren Aufbau? Also das heißt, haben wir Anfang, Ende und Schluss? Haben Sie eine argumentative Argumentationslinie da drin? Haben Sie ein bisschen Material eingearbeitet? Das sind ja die Punkte. Also das würde ich sagen, macht den guten Essay aus, dass er eine gewisse Stringenz dann doch hat bei allem Spazieren und dass Sie eine Sprache benutzen, die eben keine Gebrauchsanweisungssprache ist, mit der Sie spielen, wo Sie den Wörtern nachlauschen, wo Sie mit Sprache spielen. Da würde ich sagen, das sind alles so Kriterien, die dazu gehören.
Danke.
Gibt es noch Fragen? Da ist die Dame. Bitte. Ja.
Also Sie haben ja vorher ein bisschen diesen Unterschied gemacht zwischen Subjektivität, die ein Essay hat, und einer wissenschaftlichen Objektivität. Und meine Frage ist, und vielleicht schließt es an diese Schülerfrage an, eigentlich ist da ja nicht unbedingt ein Unterschied für mich zu erkennen. Für mich ist eigentlich der Essay eine tatsächlich wissenschaftliche Auseinandersetzung, weil ich ja sozusagen Beobachter werde der eigenen Denkprozesse oder der Weltwahrnehmung, dass ich nicht nur Konsument bin, sondern immer auch Produzent von dem, was ich dann nachher sehe und mache. Oder was ich aus einem Menschen mache zum Beispiel, ist immer auch produktiv. Ich bin ja an dieser Weltsicht immer produktiv beteiligt. Und insofern war meine Frage, ist denn jetzt der Essay nicht eigentlich doch eine vielleicht zukünftig einzig wissenschaftliche Auseinandersetzungsmöglichkeit?
Ich habe Ihre Frage nicht genau verstanden, aber was ich verstanden habe, versuche ich zu beantworten. Ich würde das begrüßen. Ich würde das ausdrücklich begrüßen, wenn wir sozusagen in unseren wissenschaftlichen Diskursen mehr essayistische Momente hätten. Ja? Das heißt also, dass nicht unsere Akademie hingeht und Probleme kreiert, die sie dann hinterher möglichst erfolgreich bewirtschaftet, sondern wenn man viel mehr sozusagen, also einen essayistischen Schreibimpuls, was ja übrigens das Lesen auch sehr viel einfacher macht, ja, wenn man den spüren würde in wissenschaftlichen Texten. Und das Subjektive bezieht sich ja in erster Linie darauf, wie ich mich diesem wissenschaftlichen oder auch anders gearteten Problem nähere. Ich habe ja nicht gegen wissenschaftliche Probleme gesprochen oder ich habe ja nicht gesagt, dass es keine objektiven Probleme gibt. Es geht ja, es geht um die Annäherungsform, es geht um die und um die Darstellungsform. Und da ist eben der subjektive Zugang der wichtige. Man muss nicht immer ich sagen, das ist klar, so wie in dem zweiten Text. Ne? Aber es muss eine Haltung spürbar sein, das meine ich mit dieser subjektiven Form. Und es muss die Möglichkeit gegeben werden, dass man, bevor man schreibt, nicht immer alles schon weiß, ja? Sondern dass man diesem Prozess Raum gibt. Ich meine, Sie werden auch, wenn Sie Schriftsteller befragen, also ein Kriminalschriftsteller zum Beispiel, der muss ja einen Mord auflösen am Ende. Ne? Der muss natürlich ziemlich genau wissen, wie er die Fährten legt, dass dieser Mord sich auch löst und wer der Täter war. Aber wenn Sie einen Romanschriftsteller fragen, ob er von vornherein schon weiß, wie die Geschichte ausgeht, der wird Ihnen in den meisten Fällen sagen, das ist etwas, was im Schreibprozess mitschwingt und mitspricht und sich absolut ändern kann und nicht auf ein festes Ende hin geschrieben werden oder konzipiert werden kann. Das heißt also, auch da ist der Prozess wichtiger als das Resultat.
Gibt es noch Fragen? Da ist noch eine Frage, bitte.
Sie haben ja betont, wie wichtig es sei, die richtigen Fragen herauszukristallisieren und die richtige Fragestellung überhaupt erst zu finden. Und man kriegt ja als Schüler nur ein Thema vorgelegt. Und was könnte Schülern jetzt helfen, sozusagen wirklich interessante Fragen zu finden bei diesem Prozess? Also das muss ja dann vor dem Schreiben eigentlich erstmal auch klar sein.
Also machen wir doch ein Beispiel.
Ja,
probieren wir es mal am Beispiel aus. Also wenn es jetzt zum Beispiel die Macht des Sports, ja, also war jetzt ein Thema. Probieren wir es mal daran aus.
Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt überhaupt gar keine Affinität zur körperlichen Ertüchtigung und zu Leibesübungen habe, dann muss ich mich auch nicht mit der Frage geißeln, wie kriege ich jetzt irgendwie eine interessante Problemstellung hin, ja. Wenn ich aber, und dann nehme ich vielleicht wirklich den Werkvergleich, ja, Wenn ich jetzt aber, wenn das aber jetzt ein Thema ist, was mich betrifft, was mit dem ich Erfahrungen habe, weil ich selber Sport mache, weil ich die Zeitungen lese, weil ich Sportberichterstattung verfolge, weil ich weiß, was Doping ist, weil ich weiß, was Korruption ist im Fußball oder im Sport, wenn ich all diese Dinge weiß und die mich auch interessieren, dann kann ich daraus, dann liegen die Fragen auf der Hand, dann kann ich daraus doch Fragestellungen entwickeln und kann mich auch selber dazu verhalten. Also ich denke, auch da wieder die Frage, habe ich Erfahrungen damit, ja, und habe ich Lust, mich darauf einzulassen, diese Erfahrungen transparent zu diskutieren.
Also wenn Ihnen zum Beispiel jetzt dieses Thema angeboten würde für den Radio-Essay, was wäre jetzt für Sie konkret eine interessante Fragestellung, wo Sie sagen würden, ja, da, das könnten wir machen?
Also neulich hat mir jemand angeboten, einen Essay zu schreiben über Hooligans im Fußball, aber nicht nur über Hooligans, sondern über diese hartgesottenen Fangruppen, die diese bengalischen Feuer abfackeln und so weiter und so fort. Und der hat mir einen ganz interessanten Text geschickt, der auch so ein bisschen diese Bewegung nachmacht. Auf der einen Seite, um Gottes Willen, das lehnen wir ab. Und wir haben ja jetzt gerade diesen Fall da mit Leipzig und Dortmund gehabt. Das war aber schon vorher. Und auf der anderen Seite, dass sich da so ganz bestimmte Fanrituale abbilden, bei denen es einfach ein Verlust wäre und schade wäre, wenn man die einfach abschneiden würde oder unterbinden würde, weil da so eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Fankultur aus diesen Ritualen erwächst, mit interessanten Aspekten von sozialer Bindung, auch von Einbindung von Außenseitern und so weiter und so fort. Fand ich interessant, diesen Aspekt. Er selber hat auch keine klare Haltung dazu entwickeln können. Und angesichts der Ausschreitungen, die man jetzt sieht, ist das ja auch verständlich. Aber er hat diesen Kasus durchdekliniert für sich und diesen Fall behandelt mit eigenen Gedanken und Ideen dazu. Und das war interessant, das zu lesen.
Ich glaube, es ist dieser Widerstreit, ne? Also wenn ich es jetzt, sagen wir mal, als eine didaktische Überlegung machen würde, würde ich sagen, okay, stell doch mal eine These auf und dann stell doch mal die Gegenthese auf. Also Sport hat Macht, weil da viel Geld drin ist. Sport hat Macht, weil sie den, ich weiß, keine Ahnung, muss man sich halt irgendwie so überlegen. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte zu sagen, okay, ich stelle jetzt erstmal eine These auf und dann stelle ich eine Gegenthese auf. Und dann überlege ich mir sozusagen, wie kann ich das eine auflösen, wie kann ich das andere auflösen und damit spielen. Oder Vorurteil, wie sehe ich es denn eigentlich? Ist denn das Vorurteil überhaupt haltbar, dass Selfies irgendwie Hassobjekte sind? Ja, so, und dann arbeitet man das einfach so herunter. Also so, oder nicht einfach, aber so arbeitet man es dann herunter. Und streitet sich, ich finde diese Idee, dieses sich mit sich selber streiten, das finde ich eigentlich gut, diesen Punkt und diesen Punkt. Und dann gegeneinander zu arbeiten. Ja, gibt's noch Fragen? Okay, dann wünschen wir viel Glück. Probieren Sie es aus. Ja. Alles Gute fürs Abitur und kommen Sie gut heim.